Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Daniel Gottschlech. Hallo.
Hallo.
Daniel, du bist zum zweiten Mal Gast bei uns im Podcast. Wer mehr über seinen Werdegang hören möchte, einfach mal Folge 34 aufrufen. Da ist ganz, ganz viel zu hören darüber und wie es zum Ochs und Kleh in Köln gekommen ist. Und direkt am Ende der Folge sprechen wir über eine Neuerung, die damals angedacht war, als wir das Interview geführt haben, noch nicht eingeführt war, kurz vor der Einführung stand und jetzt eingeführt ist. Und da setzen wir genau an, Experience Taste.
Ja,
da hast du schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, da war die Idee, ich sag mal, eine Art, also mit den Geschmacksrichtungen zu arbeiten, süß, sauer, salzig, Umami
und
bitter
und Fett.
Und Fett als Erweiterung des Spektrums der Geschmacksrichtungen und das optisch zu versinnbildlichen, was wie in Gerichten vertreten ist, durch eine Art kleine Installation auf dem Tisch, sag ich mal.
Genau.
Jetzt kannst du ja sagen, wie es geworden ist. Damals war noch so ein bisschen, dass es so mit Lochkarten war die Idee, ne? Und so eine Art Aufsteller oder so habe ich das jedenfalls nochmal nachgehört. So endete unser letztes Interview.
Ja, total.
Also, da setzen wir, machen wir Zeug weiter.
Das ist total witzig, weil das ja damals genau wirklich davor war und wir es noch nicht umgesetzt hatten zu 100% und das zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, in der Finalisierung war.
Ja.
Und und das alles während Corona, sage ich mal. Ne? Zwischen dem,
ja, das war zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown.
Genau, und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, es dann nach dem zweiten Lockdown, das dann umzusetzen, es lief ja eigentlich vom Prinzip her, lief das ja eigentlich alles weiter, wenn man ganz viele Sachen ausklammert, aber diese Karten, die du gerade angesprochen hast, die wurden tatsächlich produziert, auch alles dafür, so Halterungen aus Beton und dann Holzarbeiten, die dazugekommen sind und vor allen Dingen auch, wo wir unsere Appetizer drauf servieren. Das hat man vielleicht schon ein paar Mal gesehen irgendwo auch. Das ist ja so eine Art Brett, wo 6 Appetizer drauf sind und die jeweils einer Geschmacksqualität zugeteilt sind. Das haben wir damals alles dann quasi, das hat immer der Peter Haas, ein Designer und seine Freundin, die Nina, die haben das beide zusammen quasi mit konzipiert mit mir und sie haben es natürlich gelayoutet und danach auch umgesetzt. Peter ist auch Schreiner zum Beispiel und Nina hat die ganzen Karten und sowas durchdesignt. Und
was war der Ausgangspunkt? Warum habt ihr das gemacht? Was wolltest du damit erreichen?
Genau, also das ist so ein bisschen direkt die Kernfrage.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur eine Spielerei gewesen, sondern sollte wirklich dazu dienen, das Erlebnis im Ochs und Kleh auf ein ganz anderes Level zu kriegen. Ja, das heißt, erst, sagen wir so, wir haben gut gekocht, da waren immer gute Ideen dabei, auch so schon irgendwo doch vielleicht so ein bisschen über einen gewissen Standard hinaus immer schon irgendwie kreativ gewesen, aber mit dieser Erweiterung, das Experience Taste, also wirklich sich in eine Art Fokus zu setzen, auch auf ein bestimmtes Thema.
Ja.
Jetzt nicht mal einfach, also klar, man kann seine Küche natürlich euroasiatisch nennen, man kann auch sagen, das ist Avantgarde oder avantgardistische Küche. Irgendwie, jeder hat so sein Wort. Und ich habe dann halt überlegt, okay, ich möchte schon in den ganzen Jahren, wo ich jetzt, sag ich mal, das Restaurant habe und auch als Koch arbeite, schon es schaffen, eine eigene Handschrift zu entwickeln,
ja.
Die aber so ein bisschen universeller ist, als einfach nur zu sagen, das ist jetzt meins und jetzt müsst ihr alle sehen, wie ich meine Handschrift hier präsentiere.
Das heißt, das ist nicht nur ein Präsentationstool, sag ich mal, auf dem Tisch für den Gast, sondern auch im Grunde ein Werkzeug, mit dem ihr das Menü gestaltet, strukturiert und Gerichte entwickelt, kann man das sagen?
Korrekt. Genau. Und das war mir genauso wichtig wie, sag ich mal, auch das Ganze in einen ganz anderen Fokus zu rücken, nämlich hauptsächlich dadurch, dass du diese Karten siehst und dann auch spielerisch diese Karten auf so eine Art, da sind ja Löcher drin,
ja.
Und jede Zutat, die auf dieser Karte steht, die ist einer Geschmacksqualität zuteilig und die wird in Form von einem Symbol dargestellt. Ja.
Mhm.
Also wenn man das jetzt so hört, okay, vielleicht klingt das ein bisschen verkopft und kompliziert, aber es ist im Prinzip ganz einfach, nämlich soll eigentlich nur vor allen Dingen als Hilfe dienen für den Gast, irgendwo doch das Gericht besser zu verstehen, ja, so wie wir es konzipiert haben. Ja. Ja, weil das ist natürlich etwas, was wo man mal erstmal, wo wir auch am Anfang natürlich erst mal reindenken mussten. Ja. Wobei natürlich muss man jetzt direkt sagen, gekocht irgendwo, ja, haben wir schon immer irgendwo so diese eine klar oder ganz viele Köchinnen werden sich jetzt auch angesprochen fühlen. Du brauchst immer eine Art Säure, Salzigkeit, Umami, immer etc. ja, in deine Gerichte ein. Nur mein Thema war halt zu gucken, wie kann ich denn alle einbauen und sie halt natürlich unterschiedlich dosieren.
Das ist natürlich auch etwas, die Lenkung für den Gast und ein bisschen die Assoziationsrichtung zu geben. Ich hatte letztes Mal in dem Interview so das Beispiel, wie wenn der Sommelier beim Wein erklärt, welche Aromen wohl drin sind und man die dann natürlich auch wahrnimmt. Und ich hatte das letztens auch bei einem Gericht, haben wir auch in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Das war als Ceviche gedacht, weil aber es mit Kartoffeln auch war. Ich habe an Kartoffelsalat gedacht. Ist ja im Grunde so ähnlich, also ein saurer Kartoffelsalat. War aber gar nicht die Intention. Aber manchmal haben die Leute ja ganz andere Assoziationen, weil sie anders geprägt sind. Und das kann natürlich dann manchmal zu was führen, wo was anders ankommt, als gedacht war. Und so hast du ein bisschen mehr eine Lenkung im Ganzen.
Ne? Ja, vom Prinzip her, genau, hast du vor allen Dingen, was mir besonders wichtig war, war halt so eine Art Fokus zu schaffen beim Essen. Ich meine, man kennt das ja, also sag mal so, es hat sehr, sehr, also für mich war diese Überlegung, was daraus nachher entstanden ist, erstmal war es ja nur eine Idee, als wir damals noch drüber gesprochen hatten, war es schon ein bisschen weiter fortgeschritten, richtig, aber es waren natürlich etliche Stunden, die wir an Überlegungen reingesetzt haben, was macht das eigentlich mit dem Gast und was bedeutet das für uns, wenn wir zum Beispiel so auch kochen und aktiv, sage ich mal, die Gerichte so gestalten. Aber erstmal hast du eine ganz andere Fokussierung, weil wenn du dich natürlich immer wieder darauf konzentrierst, was du da gerade isst, immer wieder nachprüfst, okay, welche Geschmacksqualität gehört denn jetzt zu welcher Zutat, das auch immer wieder aktiv siehst, aktiv schmeckst, dann, sag mal so, hast du, gerade wenn es jetzt darum geht, dass du so ein Rest, also in meinem Fall, ich möchte halt schon gern, dass der Gast sich schon mit dem Essen beschäftigt. Also ich glaube, das macht auch keinen Sinn bei uns, sich irgendwie, also man darf am Tisch auch sich Geschichten erzählen, man darf ganz normal miteinander reden, man kann alles tun, was man will. Aber ich merke das, ganz automatisch verfällt das ganz oft, wenn das Essen dann kommt und wenn man sich dann, wird sich sehr, sehr stark auf das Essen konzentriert. Ja. Und wie oft hast du das bestimmt auch schon mal erlebt, dass man ist so im Gespräch, da kommt das Essen und du futterst etwas weg, wo du dann denkst, das war lecker.
Und aber was war da jetzt nochmal genau?
Erstens und du hast vielleicht ein richtig geiles Gericht echt verpuffen lassen.
Ja, das stimmt.
Weil du dich gar nicht so richtig darauf konzentrierst, weil du gerade auch sehr, sehr stark zum Beispiel bei deinem Gegenüber warst im Gespräch. Ja. So, und das ist dann gar nicht böse gegen den Koch gemeint gewesen. Aber es war vielleicht ein richtig geiles Gericht, wo du, wenn zum Beispiel alleine gegessen hättest, wenn du dich darauf fokussieren hättest müssen, hättest du es vielleicht ganz anders erlebt. Und das wollte ich auch ein bisschen schaffen.
Aber es ist... Oder die Idee ist auch, oder es ist, glaube ich, oder ich stelle es mir jedenfalls so vor, dass es nicht so viel Raum und so viel Zeit einnimmt, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Inszenierung und Vorführung und darf sich gar nicht mal in Ruhe unterhalten oder abschalten und ist die ganze Zeit beschäftigt damit.
Überhaupt nicht. Ja. Das passiert nämlich ganz auf natürliche Art und Weise. Und dann ist es natürlich kein Zwang. Ja. Wenn es nämlich von alleine passiert, dann interessierst du dich ja gerade auch dafür. Hm. Das heißt, man ist vielleicht in irgendeinem Art Gespräch, da kommt das Essen und auf einmal... Wow, was ist denn das? Warum sieht das so aus? Warum ist das so präsentiert, wie es präsentiert ist? Weil das ist mir auch immer noch sehr, sehr wichtig. Bei der ganzen Konzipierung mit den Geschmacksqualitäten, bei dem Spiel mit den Geschmacksqualitäten, ist mir auch sehr wichtig, natürlich auf der einen Seite die Idee, die dahinter steckt. Ja, also ich möchte immer irgendwie versuchen und mit meinem Team, ja, also allen voran natürlich Dominik Weißer, meinem Sous-Chef. Alle anderen arbeiten natürlich auch sehr stark mit an diesen Gerichten, aber die beiden sind natürlich so meine engsten Vertrauten in der Küche.
Die sind schon am längsten wahrscheinlich mit dabei.
Die sind am längsten mit dabei und sie sind wirklich, wir konzipieren die Gerichte und so weiter und die ganzen Ideen, die kommen. Das heißt, da sind wir immer dran zu überlegen, okay, welche geile Idee fällt uns jetzt wieder ein, damit wir wieder etwas Neues schaffen können. Und was halt natürlich... das wird natürlich nach oben hin immer schwieriger, ne? weil es schon alles gab, gefühlt, weil man immer wieder versucht, noch irgendwas zu überlegen, was gab es denn vielleicht noch nicht, damit man halt auch irgendwie, ja, das ist, ich meine, das ist jetzt erstmal so ein bisschen so eine, also das ist schon die Herausforderung, was zu kreieren, Was vielleicht in der Kombination noch, bestimmt gab es es schon mal irgendwie,
ja, klar.
Muss man jetzt mal auch mal sagen, ja. Schon öfters mal, vielleicht aber auch nicht, ja, ist ja auch das Ziel. Das heißt, wenn du jetzt so ganz gewohnte Sachen zusammenwürfelst, was ja, ja, das ist ja der Job auch eines Kochs, ne? Das ist dann, ne, ich mache das und das und das, boom, fertig. Und das schmeckt auch meistens auch noch und das ist geil. Aber umso höher man geht, umso höher der Anspruch, unser eigener Anspruch ist, an die Gerichte selber, desto schwieriger wird es auch so zum Beispiel dann eigene Teller zu kreieren, eigene Präsentationsformen. Da fließt immer sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Muße rein, dass das Gericht halt nicht nur die 6 Geschmacksqualitäten in sich trägt, sondern auch noch eine sehr, sehr tolle Geschichte in sich trägt, also ein besonders und besonderes Produkt, das kommt auch noch dazu. Mhm. Das heißt, wir haben immer ein Main-Produkt und die 6 Geschmacksqualitäten werden drumherum gespielt. Mhm. Und
das die heißt, Präsentation. Das heißt, dass, wenn ihr jetzt, du sagtest das ja auch schon, dass bei der Entwicklung von Gerichten mit einfließt, dass das dann den Prozess beschleunigt oder konzentriert, also im Sinne von, du weißt genau, für welches Profil du einen neuen Gang suchst, oder wie macht sich das dann bei eurem Entwicklungsprozess bemerkbar?
Ja, also die Frage kommt nämlich ganz oft, wie oft wechselt ihr denn das Menü?
Ja.
Und dann sage ich nie. Mhm. Also wir wechseln nie das ganze Menü aus, weil wir wechseln immer nur einzelne Gänge aus. Und das natürlich peu à peu. Ja, immer wieder, wenn uns, also klar, du hast dann Gerichte, die sind schon etwas länger drauf, dann hast du vielleicht auch Gerichte, das ist ja auch immer sowas, die sind so ein bisschen zeitloser, auch so von der Saisonalität. Und dann hast du vielleicht auch Sachen, die sind sehr saisonal. Und das ist natürlich das Erste, was du dann wechseln musst. Ne? Du schickst dann keine, also jetzt mal ganz plakativ, Hirsch, Rosenkohl und keine Ahnung was, schickst du ja nicht im April.
Mhm.
Ja, vielleicht im Mai wieder, den Maibock. Aber weißt du, was ich meine? Ne? Also schickst ja keine Wintergerichte dort.
Ja, ja, ja.
Sondern du musst halt dann, muss man sich schon ranhalten. Und dann weiß jeder, da wird der Druck immer höher, sag ich mal, dass man was Neues findet und dass man trotzdem, sag ich mal, dann natürlich nicht irgendwie sich dann downgradet, sondern im besten Falle sollte es ja immer noch besser sein als das Gericht vorher.
Ja. Ja.
Ich sag mal so, machen wir uns keine Illusion, das ist nicht immer möglich. Es muss auf jeden Fall definitiv natürlich unseren Standards, ja, die wir uns selber setzen, muss es natürlich, sag ich mal, genügen. Aber wie auch, ich glaube, das ist bei allen Teams so oder bei vielen, du kannst nicht immer nur Highlight-Gerichte schaffen. Das ist einfach, das ist
Nee, das kannst ja auch, um dir als Musiker zu sagen, man kann ja auch nicht nur Hits schreiben.
Ey, das ist ein super Beispiel. Ja. Sieh mal diese 12 Gänge als ein Album mit 12 Tracks. Sorry, also ja, jeder möchte gerne ein Album mit 12 Hits haben. Ja,
dann ist ja nicht Modern Talking. Ha, 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 ha.
Right. aber das heißt, allein schon, wenn man überlegt, ne, wenn ein paar Hits auf so einem Album sind und du hast richtig gute Filler, ja, und die auch sehr, sehr schön auch, sag ich mal, das Album führen. Das ist ein super schönes Beispiel, also super Überleitung zum Musikthema. Nee, aber einfach, du hast dieses Album und du hast vielleicht, das der Anfang ist, kann vielleicht, meistens ist ja der zweite Track immer so ein Hit, ne?
Ja.
Also du hast aber es ist immer anders natürlich, so wie es die Band gerade will. Aber wenn du so ein Album durchhören kannst, das ist ja eigentlich das Coolste.
Absolut.
Ne?
Hast du denn das Gefühl, dass sich die Reaktionen der Gäste irgendwie verändert haben? Bekommst du anderes Feedback? Oder wie merkst du, wie dieses Konzept wirkt, das Experience Taste?
Also das ist natürlich ein absolut tolles Feedback auch von den Gästen, wenn sowas kommt, sowas haben wir noch nicht erlebt und wir gehen viel essen.
Ja.
So, das ist also ein Zitat, was wir öfters hören. Also das, weil es einfach anders ist, sag ich mal. Und es ist, sag ich mal, dadurch, dass die Gäste so wirklich in diese Experience so reingerissen werden, wie gesagt, völlig zwanglos, empfinden sie das auch so, als wäre es was anderes, ne? Als wäre es irgendwie ein anderes Erlebnis. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn das auf einmal aufgeht, was halt so lange vorbereitet wurde und auch was jetzt auch 2 Jahre jetzt, schon irgendwie existiert. Und natürlich waren die Anfänge auch ein bisschen holprig natürlich, ne? Also das ist wie mit allem so, was du neu anfängst. Das war auch am Anfang fürs Team schwierig, so auf einmal so bam, von 0 auf 100 was Neues.
Mhm.
Ist halt schon so, okay, da sich erstmal zurechtzufinden und auch erstmal so mit auch in dem Thema zu sein.
Was war da die größte Veränderung für das Team oder für diese ganze Sache, außer jetzt die Präsentation für den Service am Tisch?
Ja.
Das ist ja klar.
Ja. Also das war auf jeden Fall die Konzeption mit den 6 Geschmacksqualitäten. Mm. Also wirklich 6 Geschmacksqualitäten sich aufzuschreiben, sauer, süß, umami, bitter, salzig, fett und dafür geeignete,
Zubereitung.
Ja. Und dann natürlich das Hauptprodukt auch nochmal, wo wir nochmal eine ganze Ecke draufgelegt haben, auch so von der Qualität. Mm. Dass wir die Hauptprodukte, die wir benutzen, dass die auch herausragend sind, auch von der Qualität. Und die werden dann natürlich dann spielerisch umrundet von diesen 6 Geschmacksqualitäten.
Hast du dir auch die Frage gestellt, ich will jetzt nochmal auf die Wirkung auf die Gäste zurück, wie es ist, wenn man das zweite Mal kommt und das zweite Mal erlebt, ob das dann, wie dann der Effekt ist, weil es fällt mir jedenfalls bei manchen Restaurants auf, wenn man das erste Mal etwas erlebt, wie was abläuft oder sowas, dann ist man natürlich davon auch zur Hälfte mitbegeistert, was das Gesamterlebnis angeht, dann ist das Essen nicht ganz so im Vordergrund. Und beim zweiten Mal sagt man eigentlich möchte ich nur das tolle Essen, aber auch am ganz normalen Tisch reicht mir. Der Weg durchs Haus oder so, was man hier oder da mal hat oder keine Ahnung, eine besondere Präsentation von den einzelnen Produkten, wo die herkommen und was. Ich muss es nicht jedes Mal haben. So, man fühlt sich dann mehr so in ein Korsett reingezwungen, wo man eigentlich sagen möchte, eigentlich möchte ich nur euer tolles Menü, ganz normal, wie ein ganz normalen Restaurant sozusagen. Wie bist du da mit dem Gedanken umgegangen?
Ja, also immer mit dem Gedanken, dass wir uns in einem Restaurant befinden.
Ja.
Also das heißt, das ist genau, also ich bin auch totaler Fan von allen möglichen auch crazy Restaurants, 50 Best Restaurants, die halt auch, oder wie auch immer du sie nennen willst, also so, wo man halt mehr so diese Experience hat und manchmal natürlich, weißt du auch, da ist das so drüber, wo du denkst so, okay, das ist einmal geil.
Ja, ja klar, aber du weißt, du gehst da nur einmal im Leben hin oder vielleicht wenn das nächste Mal in 5 Jahren wieder, wo es dann auch wieder neu wirkt.
Ne? Ja. Ich glaube, da reihen wir uns auch in gewisser Weise ein bisschen ein. Das ist bestimmt kein Restaurant, was du alle 2 Monate besuchst. Dafür ist das ist ja auch immer dann, wenn das Erlebnis zu crazy ist, zu krass, dann erstens spart man sich das selber auf, weil du kannst sowas nicht alle 2 Monate erleben, willst du auch nicht, ja, weil dafür ist es einfach dann ein bisschen zu intensiv einfach auch. Und das, sagen wir so, das ist auf der einen Seite ist das cool, auf der anderen Seite natürlich muss man auch damit rechnen, dass genau diese Fragen, wann wechselt ihr das Menü? Dass man, und wenn ich dann sage, ja, wir wechseln nur einzelne Gerichte aus, also müsst ihr schon ein halbes Jahr warten, bis so gut wie alle Gerichte ausgetauscht sind.
Das ist ja am Ende auch eine unternehmerische Entscheidung, weil der Kölner Gast, der theoretisch häufiger kommen könnte, oder nicht nur Kölner Gast, aber jeder, der hier regelmäßig in der Stadt zu tun ist und sagen kann, könnte ich eigentlich wieder dahin gehen, überlegt dann vielleicht auch, nee, es gibt ja noch andere schöne Restaurants hier und ich gehe erst beim nächsten oder übernächsten Besuch von der Stadt wieder im Ochs und Klee vorbei. So, ne? Und das ist natürlich für dich als Unternehmer nicht so optimal, um es mal so zu sagen.
Das ist auf der einen Seite so, aber das habe ich mir natürlich selber so ausgesucht. Ja, ja. Ne? Das Ganze hat auch seinen Preis, sag ich mal. Ne? Das sind einige Mitarbeiter und eine tolle Location und so weiter.
Aber ich meine, es gibt ja Gäste, die gehen so und so oft im Jahr essen und die Frage ist eigentlich aus unternehmerischer Sicht nur, wohin? Ja. Die geben ihr Geld aus, was sie ausgeben wollen und die Frage ist nur, machen sie es hier oder machen sie es beim Mitbewerber?
Ja, es ist wirklich so. Also ich kann das auch einfach hundertprozentig nachvollziehen, weil ich würde selber in dieses Restaurant nicht alle 2 Monate gehen. Es ist einfach so. Ja.
Was hat das denn zur Folge? Du brauchst ja dann entsprechend großen Einzugskreis letztendlich von Gästen und von...
Da fängt eigentlich das Problem an,
genau.
Wenn du sowas anbietest.
Ja.
Also wenn du nicht in Madrid bist und wenn du nicht in Barcelona bist und wenn du nicht in Kopenhagen bist.
Ja.
Das ist so die Kehrseite, sag ich mal, der Medaille, dass das sehr, sehr harte Arbeit war nach Corona, die Leute davon zu überzeugen, zu uns zu kommen. Ja. Und ich hab ganz, ganz großen Fehler im Nachhinein kann ich das so sagen gemacht, weil wir haben das gelauncht mit 15 Gängen, ohne dass man irgendwas
verkürzen konnte.
Ja, erstens das.
Ja.
Wir haben auch keine Allergien Rücksicht genommen.
Oh.
Weil es war auf der einen Seite so ein gewisser Übermut ich habe das dann nachher zurückgenommen.
Und jetzt gibt es ja auch 2 Menüs, einmal vegetarisch und einmal mit Fisch und Fleisch.
Genau, also das heißt, das war nämlich ein Teil der Lösung.
Ja.
Der zweite war einfach so diese diese Ego-Nummer mal wieder abzulegen, die völlig deplatziert war, auch gar nicht mir entspricht. Sorry an alle, die das ertragen mussten. Nämlich, wir haben eigentlich nur die Schelte bekommen, dass dann Leute gesagt haben, pass mal auf, wenn ihr nicht auf irgendwas Rücksicht nehmt, dann kommen wir einfach nicht.
Ja.
So. Und da haben wir uns einfach selber mit ins Knie geschossen, weil das heutzutage einfach nicht mehr geht.
Ja. Ja.
Man hat das vielleicht mal von dem Restaurant X, von dem Restaurant, aber wir sind in Köln und wir sind das Ochs und Klee. Und sag ich mal, musste wirklich dann feststellen, dass, ich meine, wofür mache ich das? Mache ich das jetzt nur für mich, damit es mir besser geht bei 15 Gängen, dass ich dann auf keine Allergien Rücksicht nehmen muss? Oder denken wir mal wieder ein bisschen mehr an den Gast und denken wir mal wieder ein bisschen in Richtung Service, dass man einfach auch, man möchte ja so vielen Menschen wie möglich das auch bieten,
ja,
weißt du?
Ja.
Und das eigentlich größte Problem, was nachher sehr, sehr egoistisch rüberkam und sehr, sehr so egomäßig, es war eigentlich gar nicht auch so krass gemeint, es kam immer so rüber und nachher haben wir auch gesagt, okay, das war einfach too much. Aber es war irgendwie auch so ein bisschen das zu schützen, was wir da machen, weil du natürlich immer dran bist, alle möglichen Komponenten auszutauschen. Jeder, der das hier hört und der selber so eine Küche macht und sehr, sehr viele individuelle Zutaten in den Gerichten hat und sehr, sehr viele Gänge serviert, der weiß ganz genau, was das bedeutet, wenn du einfach das ganze Gericht quasi dadurch abdämmen musst, dass du das laktosefrei kochst,
dass du
auf einmal alles an Nüssen weg, wenn jemand Fructose hat, dann haust du da auf, versuchst, das geht an irgendeinem Punkt gar nicht mehr.
Ja.
Das heißt, wir haben natürlich auch ein paar Sachen, Zöliakie zum Beispiel, das geht einfach nicht. So, wir können nicht garantieren, dass da nicht irgendwas passiert, weil selbst wenn ich das meiste weglasse, auf irgendeiner Packung in irgendwelchen Graupen steht, kann Spuren von. Sorry, ne, also aber ich muss auch sagen, wir machen auch wirklich jetzt viel wieder dafür, vielen gerecht zu werden, einfach aus der Pro-Gastlichkeit heraus. Aber wir können auch nicht alles möglich machen.
Ja.
Ist einfach so.
Ja, du redest ja auch offen über so unternehmerische Dinge. Wie siehst du im Moment die Entwicklung? Man hat doch jetzt auch einiges gelesen aus Berlin und so weiter und so fort. Ist im Moment so ein Strukturwandel, was das angeht, auch wie die Gäste unterwegs sind, wahrnehmbar? Wie siehst du das hier in Köln bei dir im Restaurant oder bei deinen beiden Restaurants? Du hast ja noch das Puls, kommen wir auch noch gleich dazu.
Ja, genau. Und da merkst du, das ist schon krass. Also die Entwicklung, ich glaube, das wird jeder Gastronom unterschreiben, ist natürlich nicht die allerpositivste, vor allen Dingen alles, was so im Mittelfeld sich bewegt. Weil da merkst du ganz klar, dass sich Leute einfach ganz, ganz klar überlegen, okay, gehe ich jetzt wirklich essen? Mache ich jetzt dies? Mache ich das? Du schaust auf den Preis und so weiter.
Ja, klar. Man darf nicht vergessen, Reisen ist teurer geworden, Hotelübernachtungen sind teurer geworden und
alles,
soll ja auch noch Gourmets geben, die irgendwo gucken müssen, dass sie nicht ganz so viel ausgeben und dann ist vielleicht dann ein Essen weniger einfach, weil man mehr für das Hotel ausgeben muss. So.
Ja. Ja. Und das merkt die Kölner Gastronomie, da kann ich am meisten von reden, das merken wir, glaube ich, alle hier. Muss aber auch sagen, dass wir im Ochs und Klee da, sage ich mal, ein stetiges Wachstum haben, auch wieder nach Corona. Natürlich, wenn du jetzt überlegst, was 21 im Winter los war, also das ist nichts dagegen, was jetzt wieder passiert, weil du natürlich auch sehr, sehr viele Menschen hast, die sagen, okay, dann konzentriere ich halt lieber das, was ich, ne, das ist natürlich ein großer Punkt. Du konzentrierst lieber das Geld, auch wenn es natürlich viel, viel mehr ist als ein Essen im Puls zum Beispiel, konzentrierst du dein Essen und sag mal so, während wir im Puls dann meistens 40, 50 Packs machen, ist es dann im Ochs und Klee um die 30, manchmal auch ein paar mehr, ja, am Wochenende, weil man auch was kompensieren muss, ist natürlich immer nicht der Plan, weil du willst eigentlich stetig, also bei uns ist es so, dass wir eigentlich stetig 30 Personen, wäre für uns das Allerbeste von der Performance. Ja, alle können sich, glaube ich, damit identifizieren, dass man muss auch gucken, irgendwie, dass die Kohle reinkommt.
Ja.
Ne? Bei dem ganzen Kreativen, bei dem ganzen, was da dranhängt, das muss ja auch wirtschaftlich funktionieren. Ne?
Ja. Stellt sich das beim Puls dann noch mehr die Frage, dass es wirtschaftlich funktioniert? Das ist ja ein Konzept, wo du wahrscheinlich eine kleinere Anzahl von Gängen isst, vielleicht zwei oder drei oder so, und auch mit Sharing-Dishes, also zum Teilen, Gerichte zum Teilen. Das ist ja so das kulinarische.
Ja, das Puls funktioniert auch super gut. Ne? Und das ist auch wirklich Gott sei Dank so, weil wir haben stetig, sag ich mal, wirklich, also eine gute, eine stetig sehr, sehr, nicht nur eine gute, eine sehr, 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 sehr gute Qualität, mhm. ja. Das wird hauptsächlich durch das Team natürlich dort bewerkstelligt, auch durch den Johannes Langenstück, der Küchenchef dort ist, und auch durch den Sous-Chef Simone, die halten das so zusammen, mhm. Dass die wirklich qualitativ schwankt das nicht. Und das ist etwas, was die Gäste sehr schätzen. Und deswegen kommen die auch regelmäßig dahin. Deswegen ist es natürlich auch sehr gut ausgelastet. Und deswegen fahren wir mit beiden Konzepten auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist toi, 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 zu heutiger Zeit nicht mehr ganz selbstverständlich.
Ja. Wie hast du das Konzept entwickelt? Denn das ist ja, du bist ja auch Inhaber, ne? von dem Puls. Oder ist das eine Partnerschaft mit
dem Hotel? Das ist eine Partnerschaft mit einem Hotel, mhm. ja, mit zwei Kompagnons ja, bin ich in einer Gesellschaft. Denen gehört das Hotel
ja.
und das Puls und ja. Ich bin mit einem Puls beteiligt, ja. sag ich mal.
Und das heißt, du hast nicht nur das Konzept entwickelt und denen gegeben, sondern du bist auch am Erfolg und Misserfolg.
Genau.
Hängst du mit drin sozusagen.
Genau, ich häng mit drin und genau, was haben wir da entwickelt? Also ich habe irgendwann überlegt, okay, also ein zweites Ochsenklee soll es nicht werden.
Mhm.
Und ich wollte etwas Casual-mäßiges mhm. haben. Ne? Weil das natürlich auch etwas ist, deswegen, also das ja. ist ja ganz, also wir reden jetzt natürlich hier schon in einem Podcast, wo natürlich auch sehr, sehr viele Menschen aus der Branche zuhören, aber ja. Das ist ja so ganz oft so, kannst du eigentlich noch normal essen gehen? So,
ja, ja.
Also, ich meine, jeder kennt ja diese Frage.
Die Frage höre ich häufiger. Ne?
Und das ist so... Also, sorry, ey, ich bin auch noch ein ganz normaler Mensch, ja. sorry. Ich gehe da nicht jeden Tag nur irgendwelche Sterne fressen ja. oder so. Das heißt, wenn ich mir jetzt mein ideales Restaurant vorstelle, dann ist es halt das Puls. Mhm. Ne? In dem Sinne, sage ich mal, wenn es vor allen Dingen um dieses Casual-Essen gehen, wenn sich das da drum dreht, du hast Cocktails und du hast Gerichte zum Teilen, das alles in einer super Qualität, eine tolle Fülle an Produkten, an verschiedenen Gerichten, vegetarisch, vegan, also eigentlich alles abgedeckt mhm. und das immer in einer stetigen, tollen Qualität, tolle Weinkarte und das Konzept ist halt dieses, Puls ist ja die römische Eintopfspeise von damals,
ja.
weil wir uns in der Mitte, sage ich mal, eigentlich, Köln, Colonia wurde von den Römern gegründet. Wir sind quasi auf dem Prätorium, ja, auf dem Sitz des römischen Statthalters. Wir haben auch so ein paar Relikte an der Wand von diesem Prätorium.
Der Schriftzug ist ja auch so ein bisschen römisch, das Logo, ne?
Das war dann die Idee, ne? Ja. Dass man das U wie das, das lateinische V, das lateinische U, vielleicht ein V, Puls. Ist aber auch so eine schöne, weiß ich nicht, nennt man das Metapher? So,
ja. Ich glaube, man sagt Metapher,
wenn du
Sinnbild meinst.
Sinnbild, ja. So dass man so, dass der Pulsschlag, der Puls der Zeit, der Puls der Stadt, das hat irgendwie alles so gut gepasst, weil es einfach so krass im Zentrum ist. Und aber das ist nur so ein Nebending, dass das so römisch ist. Also das ist schon, sag ich mal, Casual Fine Dining, à la carte, ne? Und wir machen aber auch so Gerichte zum Teilen als Menüfolge.
Ja,
ne? Aber das kommt alles zum Teilen.
Ja.
Das ist Chef's Choice, nennen wir das einfach so. Hast du schon mal gehört, vielleicht irgendwo, es gibt es auch anders.
Ja.
Ne? Der Johannes entscheidet, du bestellst das und boom, dann kommt dann einfach so eine Batterie an Gerichten daraus.
Ja. Sowas zu entwickeln und zu machen, ist es für dich, ich sag mal, unternehmerisch interessant oder auch bist du einfach so ein Typ, der gerne so neue Konzepte und sich sowas überlegt und da versucht, ja, einfach Spaß an der Entwicklungsarbeit von sowas hat?
Ja, also dieses, das gehört für mich beides natürlich zusammen, logischerweise. Ne? Das heißt, quasi auf der einen Seite, soll das, wenn man ein so Konzept entwickelt hat, wo man sehr viel Herzblut reingesteckt hat, wo man sich kreativ sehr, sehr, sehr austoben konnte und jeder weiß, vor allen Dingen diejenigen, die mal Restaurants geplant haben oder die selber eins haben, was man alles so
falsch machen alles, kann.
Was man alles falsch machen kann, auf jeden Fall. Ja. Was man aber auch alles richtig machen kann, beziehungsweise was eigentlich so, das ist auch das Interessante eigentlich so, das ist total, macht mir total viel Spaß, total eine leidenschaftliche Sache, sag ich mal, solche Konzepte zu entwickeln und die dann zum Leben zu erwecken. Ich meine, das ist ja jetzt gerade mal das zweite, beziehungsweise damals das Bayleaf, das kennst du ja auch noch. Das hat ja auch sehr so einen Barcharakter gehabt. Ja. Ne? Das habe ich ja während Corona eigentlich, sag ich mal, geschlossen, um dann mich mehr aufs Ochs und Klee zu konzentrieren. Mhm. Weil Bar zu der Zeit war nicht so angesagt.
Ging ja,
ne?
ging ja gar nicht.
Aber es macht mir total Spaß und es muss natürlich beides funktionieren, wirtschaftlich, aber auch für mich muss es halt auch funktionieren vom Thema und es muss halt auch für mich passen, ja klar.
Es ist ja klar, du hast es ja auch jetzt wieder erzählt, aber auch in anderen Interviews, du bist, sagen wir mal, nicht der klassische Küchenchef, der jeden Tag in der Küche da ist, sondern siehst dich mehr so als Gesamtverantwortlicher und für das Gesamterlebnis verantwortlicher und der Gastronom, der für das ganze Ding verantwortlich ist. Wie gewährleistest du dann trotzdem, dass man bringt ja beide Restaurants mit deinem Namen in Verbindung,
ja,
dass das irgendwie Daniel Gottschlich Stempel hat?
Ja. Erstens hat es einfach Daniel Gottschlich Stempel, ne, beides. Das ist das Schöne. Und das immer wieder zu gewährleisten, das bedeutet, dass man Menschen in seinem Unternehmen hat, denen man vertraut, und die einfach auch wissen, warum sie das tun und auch warum sie auch an der Sache so arbeiten, dass sie auch selber merken, dass das zum Beispiel auch erfolgreich ist, dass das, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, wenn das wächst, wenn wir ein volles Haus haben, wenn die Leute begeistert sind von dem Essen. Das ist ja auch, warum man das macht, ja. Und nicht nur der Spaß beim Kochen, sag ich mal, und auch jeder weiß, der schon mal ein paar Stunden in der Küche gestanden hat, wie anstrengend das ist, über mehrere Tage und über mehrere Wochen und über mehrere, das ist ein sehr anstrengender Beruf. Aber man weiß immer am Ende, wofür man es macht. Und du brauchst Leute, die wirklich dahinter stehen, die 100% wissen auch, was sie tun. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, du kannst jetzt nicht einfach so loosey-goosey mal, also das sind wirklich die Leute, die da wirklich mit bei mir an der Führung arbeiten, die sind wirklich absolute Pros. Ja, die wissen einfach 100%, was sie machen. Und der Rest ist wirklich einfach so eine Dauerkommunikation zwischen uns. Und wie gesagt, wir machen, wir konzipieren die Gerichte ja gemeinsam teilweise so, ne? So, das heißt, klar arbeitet immer der daran, das eben, und dann probiert man es zusammen, dann redet man darüber. Das ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, die gab es vorher so auch nicht, weil man kennt das auch ganz oft, so dann macht einer ein Gericht so und dann will er es nicht irgendwie so präsentieren, weil er Angst hat, dass das irgendwie alle sagen, dass es scheiße ist oder so, ne? Das heißt, das ist halt völlig raus. Das ist halt eher ein Teamwork geworden. Mhm. Und wenn du so ein Teamwork hast, dann hast du auch auf einmal ein Team unter dir, was halt wirklich an nicht nur für dich arbeitet, sondern an der Vision.
Mhm. Das heißt, oder wie würdest du das beschreiben? Gibt es da feste Prozesse, die ihr immer gleich macht, wenn ihr was arbeitet? Oder ist das mehr so ein, jedes Mal ein bisschen anders und ein bisschen chaosartig, sage ich jetzt mal. Das gesunde Chaos, was natürlich auch immer schöne Ideen oft produziert.
Ja, also das sind total, das ist interessant, weil es sind drei verschiedene Köche, sag ich mal, jetzt zum Beispiel. Ne? Also es ist ganz anders, wenn Dominik irgendwie irgendwo rangeht oder Hannes oder ich.
Ja.
Und das macht es auch irgendwie aus. Aber am Ende, weißt du, kommt das alles zusammen. Das sind die sechs Geschmacksqualitäten, das ist ein besonderes Gericht, das wird besonders präsentiert. Und ich sage am Ende, ich finde das geil so. Mhm. Punkt. Egal, wer es gemacht hat. So. Ja. Und dann ist mein Haken dran. Und wenn da mein Haken dran ist, dann weiß ich, dass es das Richtige ist. So. Und dann bin ich natürlich froh, dass ich Menschen habe wie Hannes und wie Dominik und natürlich auch der Rest des Teams, um das nochmal zu erwähnen. Ja. Die arbeiten natürlich. Diese Daily Stuff, das muss alles gemacht werden. Ja? Nur weil jetzt einer mal eine Soße konzipiert hat, muss der andere, der Postenchef, muss sie halt kochen. Ja? Das ist ja auch noch ein Thema. Der muss genauso leidenschaftlich rangehen, wie wenn Dominik und ich das, sag ich mal, am Ende probieren und sagen, das ist so das Gericht, so das ist jetzt total geil. Da muss derjenige das auch nochmal umsetzen, sag ich mal. Ne? Da muss derjenige das produzieren, der muss es wieder Dominik zum Beispiel zurückgeben. Und am Ende, wenn ich das Menü nämlich zum Beispiel mal komplett durchesse, dann muss ich das auch wieder spüren.
Hm. Und du hast wahrscheinlich auch mehr Augenmerk auf das ganze Thema Service und generell die Gesamtwirkung des Restaurants, weil du vielleicht nicht nur die Kochperspektive dann hast.
Ja, klar, für mich gehört das natürlich beides zusammen. Ne? Ja. Also das heißt, der Service, der muss natürlich, der muss am Gast sein, aber der muss auch locker sein, der muss nahbar sein, aber du darfst jetzt nicht übertreiben. Ne? Das heißt, wir reden jetzt nicht so, also das ist auch ein sehr, sehr spezielles Ding, glaube ich, einfach auch ein guter Service ist extrem schwer zu fassen. Es ist schon fast eher ein Gefühl, ne? Was der Service rüberbringt. Ja. Weil du weißt ganz genau, wenn du mal in einem Restaurant warst, wo du so eine angespannte Service-Stimmung hast, das das kann einfach nicht geil werden. Es ist, ne, das Essen, sagst du dann, aber du hast diese Spannung der Leute. Ja. So, das merkst du einfach. Du
merkst, da ist irgendwas gewesen.
Du merkst was ist denn hier los? So, ey, ich fühle mich irgendwie unwohl, weil da so viel Spannung herrscht. Und das ist echt schwierig, glaube ich, auch das Service-Team locker laufen zu lassen. Aber trotzdem professionell.
Ja.
Und dann, was bei uns, muss ich sagen, also sehr gut funktioniert, ist halt die Kommunikation mit dem Gast, wenn es zum Beispiel um die Gerichte geht. Bei uns servieren das der Service, aber auch die Küche selber. Ja? Mhm. Das habe ich dann irgendwann mal eingeführt. Das war schon damals, weil ich irgendwann mich selber mal aus der Küche rausgetraut habe. Habe ich zwar immer irgendwie gemacht, aber irgendwann haben wir dann auch so, habe ich dann angefangen, die Gerichte selber zu servieren. Ja. Und da fand das auch geil, dass die anderen das machen. Und dann irgendwann, als wir dann umgezogen sind, 2016, war das von Anfang an Thema. Mhm. Das ist wieder so ein bisschen zurückgegangen, weil wir uns extrem nach dem, also als wir Experience Taste eingeführt haben, da waren wir haben alles à la minute gemacht.
Ja.
Ne? Also so völlig so, komm, wir machen jetzt, wir platen nichts mehr vor, wir machen alles nur noch à la minute, ja, alles wird à la minute gegrillt, alles wird dies, das. Total kompliziert. Wir konnten uns gar nicht mehr raus aus der Küche. Ne? Mhm. Und trotz 10 Leute, ne? Mhm. Wir sind so ein bisschen zurückgesteppt, um zu sagen, okay, es muss einfach nicht alles 100% alle mit, das macht irgendwie keinen Sinn, ja. Somit haben wir uns auch andere Freiheiten auch nochmal geschaffen, auch den Gast, sag ich mal, aus der Küche raus auch nochmal abzuholen.
Und du hast natürlich jetzt die Chance, oder was heißt durch deine Rolle, die Chance für den einen oder anderen kleinen Ausflug und andere Projekte zu machen. Ein kulinarisches oder Projekt war ja auch in der Vergangenheit oder zwischen unseren beiden letzten Gesprächen. Du hast dich in einem Wettbewerb als Coach sozusagen und Jurymitglied engagiert bei dem San Pellegrino Young Chef Award. Hast den deutschen Gewinner sozusagen ist das ein Weltfinale dann, ne? Was genau, dann genau gewesen ist, dann sozusagen mit ein bisschen unterstützt und so. Das ist ja, was war das für eine Arbeit? Wie bist du da rangegangen und was hast du da gemacht genau?
Erstmal grundsätzlich war ich ja in dieser regionalen
Jury.
Jury, ja. Ne, Tim Raue, Julia Komp, Christoph Kunz waren auch mit drin. Und am Ende stellte sich die Frage, okay, der Anton Lebersocker hat dann gewonnen, sag ich mal. Wir haben das als bestes Gericht alle natürlich eindeutig identifiziert und wollten das.
Und ein Preis, es war ja auch Teil des Preises, dass man von einem hoch angesehenen Koch, sage ich mal, dann ein bisschen weiter betreut wird in der Vorbereitung.
Genau, so und Anton konnte das in mehrerlei Hinsicht fühlen, weil er nämlich natürlich erstens alle Betriebe auch besuchen durfte, aber auch bei Tim Raue und auch bei der Julia, aber auch bei mir. Aber dann dieses grundsätzliche Coaching, er hat das gekocht, wir haben das zusammen probiert, wir haben da ein paar Sachen verändert, wir haben dann eigene Teller kreiert, wir haben, natürlich auch so eine Art mentale Unterstützung, ne, von jemandem, der schon etwas länger natürlich dabei ist, am Ende sind wir dann nach Mailand und das war unglaublich toll. Ja. Das war ein ganz tolles Event. Es war unglaublich toll organisiert. Du hast die Bilder gesehen. Es ist unfassbar, was da aufgefahren wurde. Und Anton hat das mit Bravour auf jeden Fall gemacht. Er hat, das war, und wir haben es nachher auch gesagt, das war die beste Version, die er jemals gekocht hatte. Ja. Und das auf diesem Event mit dem Zeitdruck, mit dem Druck, sag ich mal, vor auch dieser hochrangigen Jury und hat er super gemacht. Ja, und in dem Fall, es gibt einen Gewinner und 15 Zweite.
Ja.
Hey, oder 14 Zweite. Ja.
Was hast du für dich daraus gelernt oder mitgenommen? Was hat dich irgendwas daran, wo du gesagt hast, das fand ich irgendwie, da kann man noch mehr draus ziehen für mich selber. War da irgendwas?
Ja? Total. Also, sag ich mal, weil allein
du konntest ja insgesamt wahrscheinlich ein bisschen entspannter da unterwegs sein als der Anton. Ne? Ja.
Also am Ende habe ich auch sehr geschwitzt, sag ich mal. Ne? Also man durfte nichts anfassen, man darf nur kommunizieren und gucken. Und sag ich mal, klar, dieser mentale Druck, sag ich mal, die man sich gegenseitig, ne, und also anders, sag ich mal, ich muss natürlich versuchen, Antons Druck rauszunehmen. Ja. Das ist dann eher so meine Rolle, als Mentor, sag ich mal, ihn zu unterstützen und ihm, sag ich mal, den Backup zu geben, ja. Das ist auch etwas, was mir natürlich über die ganzen Jahre jetzt, sag ich mal, als Koch und auch als Selbstständiger, als Unternehmer einfach total gut liegt, ja. Mhm. Also, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, nicht jeden Tag die Küche mehr zu rocken, ja. natürlich im Geiste immer, logischerweise, ja, dass jeder Schnipsel ist selbst gemacht. Ja. Dafür komme ich aber immer noch bei ganz vielen anderen Sachen sehr viel zum Kochen, ne? Ja. Besonders auch beim Konzipieren von Gerichten, ja, etc. Aber nicht mehr halt dieses Daily-Ding, sondern das machen halt andere, in meinem Sinne, wie wir das schon gesagt haben. Aber wirklich das Team zusammenzuhalten, dass sie die Richtung vorzugeben, die Vision, sag ich mal, auch weiß ich, vorzugeben, um dass sie nachgelebt wird. Also diese Person zu sein, die, die das auch nicht irgendwie erzwingt oder sowas, weil du kannst die Leute nicht zwingen, dir zu folgen. Mhm. Ja? Also ich meine, im Endeffekt, das ist sogar noch viel schwieriger geworden, als das früher war. Früher haben Leute noch gesagt, ich brauche einen Job.
Ja.
So, ne?
Heute aber jetzt sagst du, ich brauche jemanden. Und also du brauchst jemanden.
Ich brauche ein Team und ich brauche Menschen, die sich da in dieses Team einfügen und sagen, ey, das ist geil, es ist ein tolles Klima. Und das hat mich natürlich über Jahre erschaffen. Mhm. Das war nicht immer so. Ja, ich musste auch viel dazulernen, ich musste auch viel, waren auch viele Hürden. Mhm. Ne? Also natürlich, logischerweise. Ja. Mhm. Aber das ist einer meiner großen Stärken, glaube ich, auch. Also dass ich echt gut mit Menschen umgehen kann. Und das war auch nicht immer so.
Mhm. Weil erstmal muss sich ja entwickeln.
Du musst auch irgendwann erstmal mit dir umgehen können. Ja, genau, das ist der erste Schritt. Ja. Und sonst, also das war mein größtes Problem auch am Anfang, dass ich einfach keine Menschen führen konnte, weil ich selber überhaupt nicht so weit war. Ja. Und wenn du dann aber natürlich gezwungen bist, ja, also das ist ja ganz oft, wenn dann zum Beispiel jemand, der aus dem Team zur Führungsperson wird, der ist auch in gewisser Weise gezwungen, aber viele können den Druck gar nicht standhalten. Ja. Bei mir war das so, ich wollte das eigentlich schon immer machen, ne, weil also gerade aus der Selbstständigkeit heraus dann mit einem doppelt oder dreifach so großem Team war immer das Thema, du musst dich weiterentwickeln, aber natürlich habe ich es dann auf die harte Tour gehabt, aber es hätte selbst auch kein Coaching oder irgendwas, also ein paar Bücher gelesen, dies, das, aber das bringt nichts, du brauchst diese Erfahrung.
Ja, das ist ja, finde ich, generell in dem Beruf eigentlich krass, in welchem Alter man schon, wie viel Personalverantwortung man eigentlich als Koch hat in, wenn man vielleicht nicht mal 30 ist.
Stimmt.
Und das haben ja wenig andere Berufe in der Form. So, ne? Das ist schon krass eigentlich. Ja, also konntest da das Ganze ausspielen. Bei solchen Wettbewerben ist Deutschland leider immer nie so mega erfolgreich beim Bocuse d'Or oder bei solchen Sachen.
Ja, nächstes Jahr.
Woran liegt
es? Nächstes Jahr. Also Anton, wie gesagt, hat für mich trotzdem voll abgeräumt, ja, weil ich weiß, was er da präsentiert hat. Und beim nächsten Jahr müssen wir halt schauen, dass wir den Nachwuchs motivieren, wieder bei solchen, ich sag mal so, bei einer sehr extremen Veranstaltung mit. Das ist ja jetzt nicht so, wir machen mal jetzt hier eben um die Ecke, sondern das ist ja, du musst damit rechnen, wenn du das schaffst, dass du da europaweit, weltweit im Fokus bist. Ja. Das muss man auch, dafür muss man auch der Charakter sein. Ja. Ich hoffe, dass wir sich da einige finden dann fürs nächste Jahr.
Ja. Aber ist so beim Grand Prix in der Musik ist es ja auch nicht anders, da räumen wir ja auch immer nicht ab. Also,
ja, warte mal ab, nächstes Jahr, da machen wir's.
Genau. Und dann aber steht auch demnächst noch für dich was anderes an. Ich leite das Thema mal so ein. Wenn man dich bislang gefragt hat, Kochen auf dem Niveau, was du machst, ist das eigentlich Kunst oder Handwerk? Was hast du da geantwortet?
Das ist ja gerade eine Frage, mit der ich mich ja sehr intensiv beschäftige.
Ja, eben.
Und die kam, also wie gesagt, die ist jetzt nicht einfach so, ich überlege mir jetzt mal ein Thema, damit ich irgendwie darüber reden kann, sondern ich finde das Thema total spannend einfach. Ne? Ja. So, und wie das gesehen wird, wie das eigentlich in der Gesellschaft gesehen wird, wie sieht sich dann der Koch selber? Ne? So,
Also Hintergrund ist der, dass man vielleicht sagen, du bist demnächst in Rom.
Ich war.
Ach, du warst schon in Rom. Ah, weil das steht, konnte ich nämlich nicht ganz aus eurer Pressemitteilung erkennen und ich habe dann auf der Website geguckt und weil da stand 2023, 2024, deswegen hatte ich gedacht, das wäre aber ein Jahreswechsel.
Ach so.
Du hast ein, um es sozusagen ein Stipendium gehabt, ein Kurzzeitstipendium.
Ja, richtig.
In der Villa, wie heißt das Ding?
Massimo.
Villa Massimo, genau. Das ist ein Zentrum, das offenbar die Bundesregierung unterhält.
Yes.
In Rom.
Richtig.
Wo Künstler aller Art Stipendien verbringen und ja, da ihre Kunst weiterentwickeln.
Ja.
Ich sag mal die ganze Frage, wie sind die auf dich gekommen? Weil es stand auch interessanterweise Koch-Musiker.
Ja.
Also sind die über die Musik zu dir gekommen oder übers Kochen? Oder kann man sich da bewerben? Wie ist das?
Ja, genau. Also um es nur mal kurz in Roundup ganz schnell zu machen, es ist eine der, also es, Eine der wichtigsten Auszeichnungen in Deutschland, das zu gewinnen, man bewirbt sich normalerweise dafür. Okay. Mhm. Das ist dann das Langzeitstipendium. Mhm. Man nennt das auch Rom-Preisträger. Mhm. Das sind aber eher klassische Maler.
Skulpturen,
was weiß ich.
Alles Mögliche, Lyrik, was man so im Museum sieht. So.
Genau, also alles Mögliche, auch Architekten, muss man auch sagen. Ne? Mhm. Also das war auch der Grund, warum früher überhaupt so viele Akademien in Rom entstanden sind. Es gibt ja auch noch französische, es gibt 14 verschiedene aus verschiedensten Ländern. So, okay. Und weil Rom einfach das Zentrum der Kunst und natürlich aber sehr stark, ganz am Anfang war die Architektur sehr stark im Fokus. Ja. Das wollte man einfach sehr gut studieren. Und in dem Fall jetzt gibt es dann auch noch jedes Jahr zu den nur 10, also wenn man nur 10 plus einer. Mhm. Ja, ich glaube, es sind 10, ich korrigiere mich, oder muss man nochmal gucken, 10. Plus dann den Praxisstipendiaten, das bin ich, also den Kurzzeitstipendiaten.
Wie lange geht das dann?
Das sind dann 7 Wochen. Mhm. Und so lange war ich jetzt auch da. Immerhin. Und deswegen, weiß nicht, wie die Kommunikation jetzt genau war. Aber ich bin, also eigentlich wurde das Ganze jetzt beendet erst, also ich bin Montag eigentlich zurückgekommen.
Ach, was? Ach so. Okay. Also jetzt vor zwei Tagen. Die Pressemitteilung war dann davor. Yeah. Jetzt verstehe ich, warum nicht, das alles klar.
Ja. Yeah. Aber ist ja kaputt. Also das heißt, eigentlich war es auch ein bisschen kürzer, aber ich habe dann noch eine Runde gedreht, weil Koch und Musiker, weil ich das Abschlusskonzert noch gespielt habe. Und jetzt muss man natürlich mal ganz kurz noch einmal schnell nach vorne gehen. Ja. Warum Koch und Musiker? Und warum Praxisstipendiat? Ja. Weil für das eine musst du dich bewerben. Jedes Jahr 2000 Bewerbungen, 10 werden genommen. Das ist das Krasse. Und es gibt das Praxisstipendium, beziehungsweise das Kurzzeitstipendium, so wie Julia Draganovic das gerne immer sagt mittlerweile, weil ihr das Wort Praxisstipendiat nicht gefällt. Ich weiß gar nicht, also ich finde das besser mit Kurzzeitstipendiat, hört sich irgendwie besser an. Da geht es eher so ein bisschen so um Berufe, die so ein bisschen eher so ungewöhnlich für die Kunst sind, das ist natürlich perfekt. Mhm. Ja, da habe ich dann doch ganz gut reingepasst, weil ich dann der erste Koch bin, der jemals da war. Nicht der erste Musiker, aber der erste Koch und Musiker. Mhm. Und das kommt vor allen Dingen daher, dass Vito Zorei 2019 ein Stück geschrieben hat für Koch und Schlagzeuger. Ja. Das ist ein Komponist aus Slowenien von der das ist aber neue Musik, das ist das, was er so.
Das hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen.
Das habe ich ja schon damals gespielt. Genau. Das war jetzt das vierte Mal, dass es aufgehört hat. Aber nochmal kurz zurück: Eigentlich hätte ich das schon 2020 antreten sollen. Das heißt, eigentlich wäre das dann im.
Ja.
Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil das dann zu Corona-mäßig war. Und dann, ich war aber auch noch nicht wirklich ready dafür, muss ich auch sagen. Also das Unternehmen war noch nicht bereit, ich war selber nicht bereit, da irgendwie 7 Wochen weg zu sein. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht und war als Koch und Musiker da.
Was hat man dann da, ein Atelier, eine Küche?
Man hat ein Studio, das sind so 100 Quadratmeter, jeder hat so ein Studio. Und ich muss auch sagen, ich war nicht 7 Wochen da, sondern ich war immer hier und da. Mhm. Ne, aber zwischendurch auch noch in Mailand, zwischendurch noch in München, zwischendurch noch in Frankfurt, zwischendurch noch hier. Also ich bin sehr, sehr viel rumgereist. Ja, immer wieder natürlich in den Restaurants auch gewesen, sage ich mal, um natürlich weitere Dinge voranzubringen und auch beim Team zu sein. Aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung, dort zu sein. Und es hat mir natürlich auch sehr viel gebracht. Und daraus resultieren soll ja auch ein Buch.
Mhm. Was für ein Buch? Ein Kochbuch? Buch? Nein. Mit Rezepten? Nein.
Auch. Aber so ein bisschen so eine Art, es ist so ein bisschen eine Art Tagebuch. Mhm. Und in diesem Tagebuch, da gehe ich auch in verschiedenen Situationen, erlebe ich verschiedene Gerichte, die ich dann verspeise. Und in den meisten Fällen habe ich die habe ich dann jetzt schon gekocht und fotografiert in Rom. Mhm. Und das sind Gerichte, die ich dann einfach interpretiert habe und was Neues draus gemacht habe. Mhm. Das heißt, die gibt's dann auch immer mit in diesem Buch dabei. Und das geht so ein bisschen um diese Geschichte und auch vielleicht auch immer so als, und da kommt dann wieder diese Frage auf, ist Kochen Kunst? Wie man das Ganze, sag ich mal, einfach so eine Art Unterhaltung zu führen, irgendwie teilweise mit Menschen auch so als Interview, die auch zu dem Thema was sagen können, möchten.
Ja.
Und auf der anderen Seite, soll alles so ein bisschen zusammenspielen, ja. Also natürlich dieses Kochen und dazu noch meine zweite Leidenschaft, die Musik. Mhm. Das heißt, man ist schon eine Art Künstler in sich. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, darf man sich dann auch Künstler nennen, weil das immer so ein bisschen verschrien ist, auch gerade als Koch so ja, mach dich mal nicht hier so als Künstler, so schneid mal lieber die Zwiebel klein, so, mhm. ne, das kannst du am besten. Ist immer die Frage, wie sieht man sich selber auch, ne? Ja. Bin ich eher so der Typ Künstler oder bin ich halt eher der Handwerker? Das ist die ganz große Frage.
Welchen Kunstbegriff legt man zugrunde? Da ist ja vieles variabel, sagen wir mal.
Ja.
Also das heißt, du warst immer einige Tage am Stück da, hast dann was gekocht, daran gearbeitet, das für dich mehr oder minder alleine entwickelt, logischerweise dann, weil war ja niemand, warst ja alleine da. Und ja. Fotografiert, Texte überlegt und das Buch konzeptioniert. Oder was war letztendlich die Arbeit?
Ja, genau. Also das ist die Arbeit, die, das ist interessant, weil die Frage ist immer so, und ja, was hast du gemacht? Und musstest du denn auch was Festes? Also musste man. Es gab so zwei, drei Termine, die waren fest. Das ist zum Beispiel Open Studios heißt das. Da kommt halb Rom in Anführungsstrichen dorthin in diesen Bereich. Das sind so drei Fußballfelder groß ungefähr. Da steht diese Villa, da sind diese Studios, da ist ein Park mitten in Rom drin. Da muss natürlich da sein. Da habe ich dann mal ein paar Maggi-Eier gemacht. Ne?
Ja, dein Klassiker.
Die es auch einen Puls gibt. Ja, früher gab es einen Moxoclay, jetzt gibt es einen Puls. Was habe ich da gemacht? Vor allen Dingen ging es erstmal darum, ein kleines Statement zu setzen, als kleines Willkommensding. Das ist ja das, was der Koch und der Gastronom so macht. Versucht, Menschen zu bekochen, glücklich zu machen, gastronomisch zu bewirten. Das habe ich am ersten Tag gemacht, als die Stipendiaten angefangen haben. Und habe ich für die Belegschaft und für die Stipendiaten erstmal, sag ich mal, so ein 7-Gänge-Flying-Menü gekocht. Ja, war da vorher einkaufen auf Märkten und so und habe dann das alles zusammengeschmissen innerhalb von 2 Tagen und habe dann da so ein Menü kreiert. Das war schon mal ganz witzig, das war schon mal ein lustiger Abend, da haben wir schon mal einen guten Einstieg. Und was halt unglaublich toll ist, ist natürlich die Vielfalt in Rom, also unglaublich inspirierend, die Küche, sehr viele Köche dort getroffen, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele Künstler, Musiker, Schauspieler, also wirklich auch tolle, tolle Freunde kennengelernt, tolle Menschen kennengelernt. Und dann mit Delfo Schiaffino, ehemaliger 2-Sterne-Koch aus Sizilien, ist Deutsch-Italiener, Sizilien St. George, Heinz Beck. Er hat jetzt sein eigenes Feriendomizil in Umbrien aufgemacht mit seiner Frau, Il Posto Umbria heißt es. Er war bei mir auf einer Küchenparty und dann kam es dazu, dass ich wollte unbedingt eine Art Forensdinner in der Villa Massimo selber machen. Wir haben einen tollen Saal, Mosaiksaal heißt der. Total schön und dann haben wir das komplett auf die Beine gestellt, haben dann Forensdinner gemacht, haben außen uns eine Outdoor-Küche hingebaut und haben dann da so eine Art Freundsdinner gemacht mit Gerichten so der im Sinne der deutsch-italienischen Freundschaft, und Gerichte auch zusammen konzipiert und serviert und mal einen ganz anderen Fokus eingenommen, nämlich nicht so, ihr müsst jetzt zahlen, das ist jetzt gastronomisch, ihr müsst jetzt nur derjenige, also das, ich meine, das, was ja eigentlich relativ normal ist auch, also man bietet irgendwas, jemand zahlt dafür und ist dann, sondern hier war es dann eher so, den künstlerischen Aspekt nach vorne zu bringen und halt das Kochen und das Erlebnis an sich nach vorne zu stellen, um halt wirklich auch diesen Kunstaspekt zu unterstreichen.
Ja, und du hast wahrscheinlich auch einen Raum, der ganz anders ist und den du auch mehr oder minder gestalten kannst, sage ich mal, denke ich mal so, dass man oft kulinarisch dann so inszenieren kann, wie man es möchte.
Genau. Aber wie gesagt, es geht eher ums Mindset auch.
Ja.
Jetzt nicht zu sagen, so komm, wir machen jetzt ein Dinner und wir laden alle Leute, also wir hauen da Karten für raus, du musst es kaufen, dann nimmst du daran teil, dann wäre es ein ganz normales Essen.
Ja.
Aber wir haben es eher gesagt, also ich habe mir gesagt, bin da auch dankbar, da gab es auch eine Unterstützung von der Villa Massimo. Ja. Einfach, ich meine, das ist ja mein Beruf und das ist ja auch mein künstlerischer Ausdruck.
Ja.
Diese Art von Küche oder das Eigentliche, was für die meisten ja schon fast völlig normal ist, sag ich mal, du bekommst ein Menü und isst das. Aber wenn du das überlegst, sag ich mal, wenn du das aus einer anderen Sicht, aus einem anderen Sichtwinkel betrachtest, dass das, wenn du sagst, ey, eigentlich, wenn du das so servierst, ist es Kunst. Dann hat es auf einmal so einen ganz anderen, dann nimmst du einfach einen ganz anderen Winkel ein.
Cool. Also das hört sich wirklich mega spannend und bereichernd an. Wahrscheinlich kannst du so kurz danach jetzt noch gar nicht sagen, wo sich was damit passieren wird, außer mit dem Buch, das natürlich dann irgendwann mal fertig sein könnte.
Ja, tatsächlich, genau. Ja.
Das heißt, du hast jetzt für das Buch eine Riesensammlung an Bildern und an Texten und an Fragmenten wahrscheinlich und versuchst das jetzt zusammenzufügen oder wie ist da jetzt noch die weitere Arbeit?
Genau.
Oder muss es nur noch gedruckt werden? Soweit ist es dann wahrscheinlich noch nicht.
Nee. Ja. Ich habe Gott sei Dank jemanden, der mir auch ein bisschen dabei hilft. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon nennen darf. Ich lasse es mal. Wird sich später noch rausstellen. Ja. Weil ich bin ja kein Schriftsteller.
Ja.
Ne? Das heißt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bilde mir schon so ein bisschen ein. Ich habe da schon, ich kann da schon eine ganz gute Sprache abbilden, aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass das nachher jemand wirklich liest und sagt, das ist ja gut geschrieben.
Ja, ja. Also darf man gespannt sein, wie sich das vielleicht auch dann in die kulinarischen Linien hier im Ochs und Klee und im Puls und irgendwas davon auch mit einsickert.
Ja, also das ist ja auch immer so ein, das ist ja ganz witzig so, weil es ist ja auch, ich stell die Fragen, die du mir gar nicht stellen darfst, sollst, so dieses so, und wie lässt du dich so inspirieren, so, das ist so, also die Fragen fragst du schon gar nicht mehr, weil du weißt, wurde erst schon tausendmal gestellt und,
Die wenigsten Leute können darauf was sagen, weil das ist etwas, also ich frage mich ja auch immer, werde ich ja auch manchmal gefragt, wie kommst du denn auf die Ideen oder auch auf das Thema oder auf irgendwas. Das sind solche Sachen, was ist einfach da, eine Idee, ne? Die entsteht einfach und man kann zwar feststellen, es gibt immer bestimmte Situationen, wo vielleicht man eine Idee bekommt. Mir fällt zum Beispiel oft aus, wenn ich was lese oder was sehe und wo ich denke, das ist eine gute Idee, aber die ist noch nicht zu Ende gedacht. Da fehlt noch das und das. Und dann da fängt bei mir dann die Kreativität zum Beispiel an. Aber es gibt ja besser bei jedem anders so, ne?
Ja, also deswegen genau. Ja. Es ist sehr, sehr variabel, wie so eine Art, wie das einsetzt, sage ich mal. Und das ja natürlich in allen möglichen verschiedensten Bereichen, also Herangehensweise und also deswegen, nur um da ein kurzes Statement zu geben, einfach diese Inspiration, die kann halt einfach immer passieren und es gibt da einfach keinen gewissen es gibt da einfach keinen gewissen Grundweg, den man irgendwie beschreitet. Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Dinge, wo man vielleicht denkt, dass man, manchmal ist es eine Zugfahrt oder so, dann ist es relativ einfach zu beantworten. Nur ich muss auch immer sagen, ich kann da halt wirklich genau auf diese Frage sehr schlecht antworten, weil es kommt manchmal einfach. Boom. Und dann ist es da und dann kannst du überlegen, mache ich jetzt was damit? Oder ist das eine Idee, so die ist, komm, die lege ich erstmal zur Seite.
Da bin mal gespannt, wo das hinführt.
Ja, das bin
ich auch. Was als nächstes daraus wird, wie du das weiter verarbeitest. Wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, ein schönes Update über die letzten 3 Jahre rund um deinen kulinarischen Wirkungskreis hier in Köln sozusagen gezogen und viel Neues erfahren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Vielen Dank für die Zeit derjenigen, die zugehört haben, hoffentlich bis hierhin zum Ende. Und ich sage bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen kommt nämlich die nächste Folge. Tschüss.
Danke, ciao.